Meinungsfreiheit im Absturz. In meinem Buch Meinungsunfreiheit, das gefährliche Spiel mit der Demokratie aus dem Jahr 2020, begann ich das Schlusskapitel mit den folgenden, möglicherweise etwas ernüchtert klingenden Sätzen. Ich kann mich an keine Phase der Bundesrepublik erinnern, in der es um die Freiheit der Meinung so schlecht bestellt war wie heute. Nicht, weil wir nicht alles sagen dürften. Im Gegenteil. Jeder Mensch, wirklich jeder, hat vor allem durch die sozialen Medien die Möglichkeit, so viel Bühne für seine geistigen Ergüsse zu haben, wie er möchte. Und seien sie noch so simpel, ekelhaft oder dumm. Es ist um die Freiheit der Meinung heute deshalb so schlecht bestellt, weil die Offenheit und die Vorurteilsfreiheit für andere Meinungen noch nie so schwach ausgeprägt waren. Man kann zwar alles sagen, wird aber nicht mehr differenziert gehört. Die Bereitschaft, den anderen zuzuhören, sinkt stetig. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sich diese Entwicklung in den darauffolgenden Jahren noch einmal dramatisch zuspitzen würde. Denn heute sind es nicht mehr nur gesellschaftliche Protagonisten, die die gefühlte Meinungsfreiheit beschränken. Heute unterminieren staatliche Akteure dieses eherne Verfassungsprinzip Tag für Tag tatsächlich. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass man in den sozialen Medien wirklich alles sagen darf. Heutzutage muss man vielmehr damit rechnen, dass nach Machtkritik sogar irgendwann die Staatsgewalt vor der Tür stehen könnte. Warum die Meinungsfreiheit so wichtig für eine Demokratie ist, hat das Bundesverfassungsgericht in vielen Entscheidungen deutlich gemacht. Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz formuliert ein Abwehrrecht der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat. Meinungsfreiheit ist das Lebenselixier der Demokratie, die Grundlage der Freiheit überhaupt für den demokratischen Staat schlechthin konstituierend. Sie könnte wichtiger nicht sein. Deshalb müssen unterschiedliche Auffassungen und Ideen aufeinanderprallen dürfen, damit gewährleistet wird, dass jede und jeder die Möglichkeit hat, gehört zu werden. Dann entscheidet nicht nur die Mehrheit, sondern auch die Minderheit vermag ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Ist es um die Meinungsfreiheit schlecht bestellt, ist also die Demokratie als Ganzes in Gefahr. Wir haben folglich den demokratischen Auftrag, dem verbreiteten Gefühl der Meinungsunfreiheit mit allem, was wir haben, entgegenzuwirken. Nun gibt es immer politische Kräfte, vor allem auf Seiten der Grünen, die meinen, dieses Empfinden sei unbegründet. Denn, so die Erklärung, man selbst und das eigene Umfeld teilen nicht die Auffassung, dass man irgendwie eingeschränkt sei. Begegnen wir dem einmal mit Zahlen. Denn wir wissen ja, Daten sind der Endgegner der anekdotischen Evidenz. Blicken wir also auf die Entwicklung der gefühlten Meinungsfreiheit. Und dann wird die Dramatik klar. Laut Statista waren im Jahr 1990 etwa 78% der befragten Deutschen der Auffassung, man könne seine politische Meinung frei sagen. Im Jahr 2023 traf dies nur noch auf 40% zu. Genau andersherum lief die Kurve bei denjenigen, die erklärten, man solle besser vorsichtig sein. 1990 fanden dies nur 16%, 2023 aber schon 44%. Mit anderen Worten, diejenigen, die meinen, sich politisch nicht mehr frei äußern zu dürfen, sind mittlerweile in der Mehrheit. Doch sehen wir uns die Daten genauer an, dann stellen wir fest, dass dieser Befund nicht für alle Parteien stimmt. Während vor allem AfD 62% und FDP-Anhänger 57% die Auffassung vertreten, man müsse vorsichtig sein, leben die Grünen heute gedanklich offenbar noch immer in den 1990er Jahren. 75% ihrer Wählerinnen und Wähler erklärten, sich in dieser Frage frei zu fühlen, nur 19% unfrei. Eine solche extreme Spreizung ist erklärungsbedürftig. Dass die Grünen eine Hegemonie in der veröffentlichten Meinung des Landes haben, kann man nicht ernsthaft bestreiten. Es ist kein Geheimnis, dass rote und grüne Positionen im journalistischen Milieu in Deutschland überproportional vertreten sind. Laut der Langzeitstudie Journalismus und Demokratie der TU Dortmund aus dem Jahr 2024 gaben befragte Journalisten zu 41% an, den Positionen der Grünen nahezustehen, zu 16% der SPD und zu 6% der Linkspartei. Das macht 63% für dezidiert linke Parteien und bedeutet eine Umkehrung der Verhältnisse verglichen mit bundesweiten Umfragen. Wer hier trotz allem erklärt, Journalisten würden ihren Job selbstverständlich unabhängig und von ihrer eigenen Präferenz völlig unbeeindruckt ausüben, der hat entweder mehr Meinung als Ahnung oder verwischt absichtlich die Tatsachen. Denn wie wir nicht nur bei der sogenannten Klimakrise und der Migrationsdebatte, sondern auch bei Corona lernen mussten, relevante Teile der öffentlichen Meinung waren in der Berichterstattung zum Teil deutlich unterrepräsentiert. Diese mediale Schieflage hat die AfD, die zum Teil gar nicht mehr in Sendungen eingeladen wurde, gestärkt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an Glaubwürdigkeit verlieren lassen. Als Regierungspartei nutzten die Grünen ihre mediale Diskursmacht aus und grenzten im weiteren Verlauf aus Ämtern heraus aktiv die Meinungsfreiheit ein. Allerdings, das gehört zur Wahrheit dazu, waren sie dabei oftmals nicht allein. Dass man etwa staatliche Meldeportale einrichtet, die Meinungsäußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze dokumentieren sollen, hätte ich mir vor der Corona-Zeit nicht vorstellen können. Die in Deutschland latent vorhandene Denunziationskultur, die schon in der Pandemie nicht gerade das Beste aus den Landsleuten herausgeholt hatte, wurde beispielsweise von der nordrhein-westfälischen Landesregierung unter Hendrik Wüst kurzerhand institutionalisiert. Im Sommer 2022 erklärte die grüne Integrationsministerin Josephine Paul stolz, man habe neue Portale unter anderem gegen Querfeindlichkeit oder antimuslimischen Rassismus eingerichtet. Mit diesem bundesweit einzigartigen System von Meldestellen wollen wir insbesondere auch die Diskriminierungsvorfälle registrieren, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen und deswegen nicht in den polizeilichen Statistiken erfasst werden. Damit bekommen wir ein noch umfassenderes Bild und können wichtige Schlüsse für Intervention und Prävention ziehen. Ich halte eine solche staatlich finanzierte Überwachungsstruktur, die sich gegen Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze richtet, für verfassungsrechtlich mindestens bedenklich. Diese Maßnahme hat nämlich einen verdrängenden Effekt auf die Meinungsfreiheit. Klar ist, wenn ein Individuum rechtliche Grenzen überschreitet, muss dies im Rechtsstaat verfolgt werden. Wer beleidigt oder bedroht, hat mit Konsequenzen zu rechnen. Überschreitet ein Individuum jedoch keine rechtlichen Grenzen, bleibt also unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, dann darf dies im Rechtsstaat nicht verfolgt werden. Der bewertet nämlich keine Äußerungen, die ihn nichts angehen. Über Jahrzehnte hinweg war das bundesrepublikanischer Grundkonsens, doch diesen gemeinsamen Boden haben die Grünen verlassen. Während es vorher noch hieß, das Grundgesetz vertraut auf die Kraft der ständigen geistigen Auseinandersetzung, zeigt das Beispiel der Meldestellen klar auf, dass die Partei genau dieser Kraft misstraut. Meinungsintoleranz wird über den Umweg von vorstaatlichen Organisationen umgesetzt, weil auch den Grünen bewusst ist, dass ein direkter Eingriff des Staates offensichtlich verfassungswidrig wäre und gerichtlich sofort weggefegt werden würde. Die Karlsruher Richter machten in ständiger Rechtsprechung klar, wie weit der Rahmen der Meinungsfreiheit gesteckt ist. Gegenstand des Schutzbereichs sind Meinungen, das heißt durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens geprägte Äußerungen, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder unwahr erweisen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Daher fallen die Kommentare nicht schon deshalb aus dem Schutzbereich des Artikels 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, weil sie sich gegen Minderheiten richten oder einen hetzerischen und möglicherweise offen rassistischen Gehalt aufweisen. Verlässt der Staat hier die Position des Unparteiischen, verletzt er ein demokratisches Urprinzip. Die Grünen haben Angst vor der freien Auseinandersetzung und sind zur Sicherung der eigenen Deutungshoheit bereit, diesen Grundsatz zu riskieren. Wir müssen uns mit allen politischen und juristischen Möglichkeiten dagegen wehren, dass das Schule macht. Mir ist bewusst, dass das Anzeigeverhalten meiner geschätzten Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Auseinandersetzung zugunsten der Meinungsfreiheit nicht gerade erleichtert. Auch das von Franziska Brandmann, der Bundesvorsitzenden der jungen Liberalen gegründete und betriebene Unternehmen So Done, dass das Aufspüren sowie die straf- und zivilrechtliche Verfolgung von vermeintlichen Äußerungsstraftaten im Internet verspricht, steigert die Glaubwürdigkeit der Freidemokraten zur Verteidigung der Meinungsfreiheit nicht wirklich. Aber Frau Strack-Zimmermann will nicht die Diskurshoheit erlangen und Frau Brandmann verfolgt ein legitimes Geschäftsmodell. Das ist der Unterschied zu den Repräsentanten der Grünen. Ich habe schon einmal in Bezug auf den berühmt gewordenen Schwachkopffall erklärt, dass die Grünen das Opfernarrativ nutzen, um ein Klima der Einschüchterung zu schaffen. Sie wollen das Signal aussenden, wer uns beleidigt, sollte sich schon mal vorsichtshalber einen Bademantel bereitlegen, falls frühmorgens die Polizei vor der Tür steht. Robert Habeck und Annalena Baerbock haben zwischen Dezember 2021 und August 2024 stolze 805 beziehungsweise 513 Mal Strafanzeige gestellt, mit weitem Abstand die meisten im Ampelkabinett. Zum Vergleich: weder Christian Lindner noch Nancy Faeser noch Olaf Scholz, nicht einmal Karl Lauterbach meldeten eine einzige in diesem Zeitraum. Die Grünen zeigten zum Beispiel ein Plakat an, auf dem die Frage gestellt wurde, ob Robert Habeck überhaupt bis drei zählen könne. Unter einem anderen angezeigten Banner, auf dem Köpfe der grünen Spitze von Annalena Baerbock über Robert Habeck bis Cem Özdemir aus Sonnenblumen herausschauten, stand der Satz: Wir packen das Übel an der Wurzel. Frau Baerbock ging außerdem gegen einen Rentner vor, der geschrieben hatte, die Außenministerin sei beim Trampolinspringen zu oft an die Zimmerdecke geknallt. Wenn man bedenkt, dass die heutige AfD-Chefin Alice Weidel vor einigen Jahren erfolglos gegen den NDR vorging, der sie, natürlich satirisch, als Nazi-Schlampe bezeichnet hatte, dann sind die Bewertungsmaßstäbe möglicherweise nicht dieselben. Die wahrscheinlich nicht ganz unbeabsichtigte Folge dieser völlig überzogenen Reihenmeldungen ist eine dramatische Verzerrung der polizeilichen Kriminalstatistik PKS. Da die PKS die Meldungen nur zahlenmäßig erfasst, aber nicht, ob sie am Ende zu einer Verurteilung geführt haben, sind dort naturgemäß diejenigen überrepräsentiert, die oft und niedrigschwellig Strafanzeigen verteilen. Am Ende kann man dann Schlagzeilen lesen wie: Die Grünen werden am häufigsten attackiert, wobei meist hinten runterfällt, dass Vertreter der AfD am häufigsten tätlich angegriffen werden. In diesem Zusammenhang halte ich den von Schwarz-Rot im Frühjahr 2021 noch einmal angeschärften Paragraphen 188 Strafgesetzbuch, der ein Sonderrecht für Politiker normiert, für die Meinungsfreiheit im Lande hochproblematisch. Meines Erachtens gäbe es ohne die Klausel keine schmerzende Regelungslücke, denn Schmähungen, Beleidigungen und Bedrohungen sind weiterhin Bestandteil des Strafrechts. Denklogisch läuft er auch dem Geist unserer Verfassung zuwider, dass der Staat reflektierte Bürgerinnen und Bürger statt lästigen Untertanen kennt. Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht der Machtkritik eine besondere Bedeutung verliehen, wörtlich: Bei der Gewichtung der durch eine Äußerung berührten grundrechtlichen Interessen ist zudem davon auszugehen, dass der Schutz der Meinungsfreiheit gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin unverändert seine Bedeutung findet. Teil dieser Freiheit ist, dass Bürgerinnen und Bürger von ihnen als verantwortlich angesehene Amtsträgerinnen und Amtsträger in anklagender und personalisierter Weise für deren Art und Weise der Machtausübung angreifen können, ohne befürchten zu müssen, dass die personenbezogenen Elemente solcher Äußerungen aus diesem Kontext herausgelöst werden und die Grundlage für einschneidende gerichtliche Sanktionen bilden. Was wir in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt haben, ist, dass der Paragraph 188 StGB bisweilen als Einfallstor für eine politische Einschüchterung von oben, also die Abwehr vermeintlich lästiger Kritiker, genutzt wird. Dies geht auch deshalb so einfach, weil politische Entscheidungsträger hiernach kein eigenes Prozessrisiko tragen. Finanziell riskant ist es lediglich, Machtkritik zu äußern. Von Waffengleichheit kann hier kaum die Rede sein. Daher muss der Paragraph im Sinne der Vermeidung einer Untertanengesellschaft schnellstmöglich abgeschafft werden. Staatliche Akteure haben in den vergangenen Jahren noch an weiteren Stellen die Meinungsfreiheit eingeschränkt, beispielsweise durch die sogenannten Trusted Flagger, also zertifizierte Hinweisgeber, die unter anderem den merkwürdigen staatlichen Auftrag haben, Hassrede, Tierleid oder Informationsmanipulation mit dem Ziel, die Integrität, den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen, an die Strafverfolgungsbehörden zu melden. Zu diesen herausgegriffenen Punkten erlaube ich mir nur kurze Anmerkungen zu geben, um anzureißen, welche Probleme sich damit auftun. Erstens. Hassrede ist kein juristischer Begriff, sondern genauso wie Liebe oder andere Gemütsregungen in unserem Land weder verboten noch geboten. Schließlich kann man auch Apfelkuchen oder Elton John hassen. Außerdem handelt es sich bei Hassrede offensichtlich nicht um Volksverhetzung, die strafbar ist, denn sonst hätte man nicht Hassrede, sondern Volksverhetzung in den offiziellen Leitfaden für Trusted Flagger geschrieben. Eine Kriminalisierung von eigentlich zulässigen Meinungsäußerungen liegt also auf der Hand. Zweitens, wenn die Abbildung von Tierleid gemeldet werden soll, können sich der Bund und andere Umweltorganisationen warm anziehen. Dann muss nämlich auch die Verbreitung von heimlich aufgenommenen Fotos aus Schlachthöfen, die genau dieses Tierleid dokumentieren und anprangern, an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. Drittens, wenn es nach Informationsmanipulation mit dem Ziel, die Integrität bzw. den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen, einen Hinweis an die Polizei geben soll, dann würde hierunter auch die mehrfach wiederholte Behauptung des Bundeskanzlers Olaf Scholz nach dem Ampelaus zählen, Christian Lindner wolle Rentenkürzungen vornehmen. Doch nicht nur die Ausweitung der Verbotszone für Meinungsäußerungen wird zum Problem für die Freiheit im Land, sondern sogar schon die Einschaltung des Staates bei falschem Denken. Hieß es im Vormärz Deutschland der Freiheitsbewegung noch: Die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, sind wir im Deutschland des 21. Jahrhunderts schon einen Schritt weiter. Jetzt werden Stellen mit klangvollen Namen wie Beratungskompass, Verschwörungsdenken finanziell gefördert. Das Angebot richte sich, so die Bundesregierung, zum Beispiel an Menschen, die selbst verschwörungsgläubig sind und Fragen haben, Distanzierungswillige, ihre Angehörigen oder andere Personen aus dem sozialen Umfeld. Beim offiziellen Start dieser Anlaufstelle hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Innen- und Familienministerium: Verschwörungserzählungen speisen sich aus der Annahme, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder Gruppen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und dabei die Bevölkerung über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Besondere Wirkungsmacht entfalten sie in gesellschaftlichen Krisenzeiten, so auch während der Covid-19-Pandemie. Es gab und gibt tatsächlich wilde, abstruse und teils klar antisemitische Verschwörungsfantasien rund um das Virus. Doch wenn wir bedenken, dass sich in der Corona-Zeit viele Behauptungen von sogenannten Verschwörungstheoretikern später als wahr herausgestellt haben, könnte angesichts dieser Formulierung bei freiheitsliebenden Bürgern möglicherweise Unwohlsein aufkommen. Denn ob etwas als Verschwörungstheorie oder als die Wahrheit gilt, ist manchmal nur eine Frage von ein paar Tagen. Erinnern wir uns. Das Gesundheitsministerium hatte am 14. März 2020 in einem Twitter-Post baldige massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens als Fake News bezeichnet. Wenige Tage später beschloss die Bundesregierung massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Nächstes Beispiel: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte im November 2020 im Deutschen Bundestag erklärt, und weil ja schon wieder anderes behauptet wird, auch in den sozialen Medien, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten. Gut ein Jahr später wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht umgesetzt und wenn es nach SPD, Grünen und Teilen der Union gegangen wäre, auch eine allgemeine. Letztes Beispiel: Die Laborursprungstheorie des Coronavirus wurde lange Zeit weithin als Verschwörungstheorie bezeichnet. Das offizielle Narrativ, das auch Merkels Chefvirologe Christian Drosten mit größter Vehemenz vertrat, war die Zoonose-Theorie, also die natürliche Ausbreitung auf einem Markt in Wuhan. Die Bundesregierung stritt sogar ab, dass hier andere Erkenntnisse vorliegen. Die Bundesregierung verfügt über keine Anhaltspunkte dafür, dass Berater bzw. Beraterinnen der Bundesregierung in ihr unterstellten Institutionen oder Behörden aktiv Evidenzen zur Labortheorie bezüglich des Ursprungs von Covid-19 zu verschleiern oder unwissenschaftlich zu bekämpfen suchten, hieß es. Im März 2025 berichteten die Süddeutsche und die Zeit, dass der Bundesnachrichtendienst genau diese Theorie des künstlichen Laborursprungs schon 2020 belegt und gegenüber der Kanzlerin vertreten hatte. Wenn Menschen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, deren Theorie sich später als wahr oder zumindest plausibel herausstellt, liegt es dann nicht näher, die eigentlichen Schwurbler in Regierungsämtern zu vermuten? Um die Meinungsfreiheit steht es also noch schlechter als 2020, als ich Meinungsunfreiheit schrieb. Denn nun sind die Behörden aktiv an der Einschränkung des Meinungskorridors beteiligt. Wenn der Verfassungsschutz ganz offiziell Jagd auf Menschen macht, die sich der angeblichen Delegitimierung des Staates schuldig gemacht haben, dann gnade Gott allen Satirikern, die ihre Rolle noch ernst nehmen. Jeder, der selbstgerecht meint, dass die Verfolgung angeblich falscher Meinungen nur ein kleines Problem darstellt, sollte sich einmal vor Augen führen, was dies im Fall bedeuten würde, dass die Falschen in Regierungsämter kommen, was ich mir freilich nicht wünsche. Wäre es dann auch in Ordnung, wenn der Staat missliebige, aber verfassungsrechtlich noch haltbare Positionen einer besonderen Aufmerksamkeit durch die Behörden bedenkt? Gilt dann die Meinungsfreiheit auch für solche wieder uneingeschränkt, die sich am Rande des ministeriell definierten Korridors aufhalten? Wir befinden uns derzeit im Hinblick auf die Meinungsfreiheit auf einer bedenklich abschüssigen Bahn. Wenn wir den bisher eingeschlagenen Weg nicht schnell ändern, handeln wir uns mittelfristig ein massives Demokratieproblem ein.